Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Er ist seit jetzt 15, 16 Jahren Unternehmer. Seit 1,5 Jahren ist er Vorsitzender des Verbandes junger Unternehmer. Und herzlich willkommen, Thomas Hoppe.
Hallo, danke für die Einladung.
Lass uns erstmal mit dem unternehmerischen Teil beginnen. Mit dem Verbandsteil machen wir nachher weiter. Beim unternehmerischen Teil, stell dich mal kurz vor, was machst du eigentlich unternehmerisch?
Gerne. Genau, ich bin Thomas Hoppe. Ich habe vor mittlerweile knapp 15 Jahren meine erste Firma gegründet. Das war eine Plattform, wo wir Schülern helfen, eine Ausbildung, ein Studium oder ein Praktikum zu finden. Haben diese Firma über die Jahre deutlich gewandelt vom klassischen Portal hin zu einer Plattform, die in die Schulen integriert ist. Also wir haben auch da einen starken Wandel durchlebt und gemerkt, man muss sich immer wieder an den Markt anpassen, weil man sonst einfach eben keine Chance hat. Parallel dazu kamen noch so ein paar weitere Ideen auf, hat noch so eine kleine Coworking-Firma gegründet, eine kleine Unternehmensberatung, also ein paar andere unternehmerische Aktivitäten nebenbei gegründet. Und nicht, dass ich lange weiter hatte, aber ich bin immer so ein Problemseher, ich sehe ein Problem, eine Herausforderung, die ich gerne lösen möchte. Und meist bietet sich dann dafür eine unternehmerische Hülle an, um dieses Problem sinnvoll zu lösen. Und dann ja, sind da neue Problemlöser auf dem Weg entstanden. Und mittlerweile habe ich jetzt 6 verschiedene Firmen, bin vor ein paar Jahren auch als Business Angel aktiv geworden, dass ich mich bei kleineren Firmen einbringe, dort finanziell, aber auch vor allem mit meiner Erfahrung, meinem Rat mit einbringe. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin zwar aus keinem unternehmerischen Haushalt. Meine Eltern sind im öffentlichen Dienst gewesen, beziehungsweise im normalen Unternehmen gearbeitet, also fernab des Unternehmertums. Nur mein Opa hatte früher mal eine Weggroßhandel, eine Brauerei, also hat quasi eine Generation übersprungen. Und mir macht Unternehmertum Spaß. Und ganz klassisch mal BWL studiert, wobei ehrlicherweise das Studium war nicht wirklich die Riesengrundlage für meine unternehmerische Tätigkeit. Aber erstmal sehr viel Spaß. Und auch der Verband jetzt vor 1,5 Jahren war eine spannende Bereicherung. Ja, kurzum, mir macht Spaß, ich bin zufrieden. Und auch wenn ab und zu mal die Arbeit doch sehr herausfordernd ist.
Das klingt ziemlich mega. Das erinnert mich, was du gerade geschildert hast, so ein bisschen an den Richard Branson, der auch immer, wenn er irgendwo ein Problem sieht, macht er eine Firma draus. Jetzt hat er, glaube ich, 400 oder so an der Zahl. Du bist bei 6, aber der ist ja auch ein paar Tage älter als du. Da ist noch Luft nach oben an der Stelle.
Mal gucken, was da kommt.
Jetzt für mich eine Frage. Ich habe ganz oft das Erlebnis, wenn Leute sagen von sich, sie sind Serial Entrepreneur, dass ja, sie fangen mit was an, das funktioniert nicht richtig, dann machen sie noch was und funktioniert auch nicht richtig und nachher haben sie dann irgendwie so 4, 5 Sachen an der Backe, die nicht richtig funktionieren. Das klang jetzt bei dir anders. Das heißt, du hast angefangen, funktioniert. Wie hast du das sozusagen nacheinander aufgebaut, dass du nicht irgendwie das eine aufbaust und nebenbei das andere wieder einreißt, weil du keine Zeit mehr für das andere hast? Wie kriegst du es hin?
Da musst du mal kurz korrigieren. Die erste Firma 2010 in Gründung nach einem Jahr wieder eingestellt, war nicht erfolgreich, habe viel rausgelernt, habe dann 2012 eine ähnliche Idee neu gegründet, habe aber aus der ersten viel gelernt und die läuft jetzt seit 2012. Auch da mit vielen Auf und Abs, auch nicht alles war am Anfang erfolgreich. Habe dann 2015 eine Firma gegründet, wo wir die geflüchteten Arbeitsmarkt integrieren wollten. Passte eigentlich gut zu der ersten Firma. Habe dann gemerkt, ich habe mich ein bisschen verzettelt mit den verschiedenen Firmen. Und die zweite Firma hat dann da nicht so erfolgreich gestartet, habe ich dann wieder eingestellt. Und habe dann probiert, die Strukturen in der Firma besser aufzustellen. Habe dann auch, spannenderweise natürlich auch dein Buch gelesen, habe noch ein, zwei andere Bücher gelesen und habe dann probiert, die Firma strategischer aufzustellen. Mich aus der operativen Arbeit mehr zurückzuziehen, zu gucken, wie ich dann sinnvoll mein Team aufbaue, dass auch eben ohne mich, wenn ich mal nicht da bin, die Firma nicht gleich in die Binsen geht. Und auf der Basis habe ich dann die weiteren Firmen gegründet, in denen ich strategisch drin bin. Ich gründe die Firma, habe die Idee, enable mein Team, dass die es entsprechend voranbringen können.
Okay, das heißt am Anfang, wie glaube ich die meisten von uns, erstmal ein bisschen Lehrgeld bezahlt und ein paar Schmerzen erlitten und daraus dann gelernt und dann angefangen, das anders zu machen. Und ab dem Moment läuft es jetzt auch mit mehreren Firmen.
Genau. Natürlich laufen nicht alle gleich gut. Die eine läuft besser als die andere, aber sind alle soweit profitabel. Und teilweise auch die eine Firma, die nur 3 Mitarbeiter hat, ist profitabler als die Firma mit den 15 Mitarbeitern. Also nachher ist die Anzahl der Mitarbeiter nicht immer kriegsentscheidend für die Profitabilität oder für den Benefit der Firma. Und ich merke auch gerade, die letzten beiden Firmen, die ich aufgebaut habe, sind sehr erfolgreich. Und da arbeite ich einmal im Monat für, gebe dort meinen Senf mit rein, stimme mich mit den Kollegen ab. Und sonst bin ich da operativ so gut wie gar nicht mehr involviert. Aber es macht sehr viel Spaß, einfach zu sehen, wie die Kollegen das gut handeln und gut aufgebaut haben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber wahrscheinlich ist es bei der ersten Firma noch ein bisschen anders. Wie viel Zeit investierst du pro Monat in jede Firma, so schätzungsweise?
Durch die neue Verbandstätigkeit, die ich jetzt habe, bin ich momentan gefühlt 3, teilweise 4 Tage die Woche für den Verband unterwegs. Und die restliche Zeit probiere ich dann für die Firmen aufzuwenden. Gibt mal eine Woche, wo ich gar keine Zeit für die Firma habe. Gibt eine Woche, wo ich dann mal 2 Tage für die Firma wieder arbeiten kann. Hauptsächlich in der ersten Firma. Und bei den anderen Firmen bin ich dann eben ja in Telefonate oder in Calls mal eingebunden im Monat. Aber operativ probiere ich mich dort mehr oder minder rauszuziehen, weil ich einfach aktuell keine Zeit mehr habe. Ich glaube, wenn ich die Verbandstätigkeit aktuell nicht hätte, ich hatte noch eine andere spannende Idee, wo wir gerade in einem Gründungsprozess waren, hätte ich vielleicht noch ein oder zwei andere Ideen gehabt, die ich angeschoben hätte. Das eine wird im Bereich Nachhaltigkeit gehen, wo wir im Bereich Insektenzucht und Tiernahrung reingehen wollten. Aber was ganz anderes. Ich bin immer sehr offen für spannende neue Themen. Und das finde ich beim Unternehmertum auch den größten Benefit. Man hat die Freiheit, sich neue spannende Themen anzueignen. Aber man muss es eben gut strukturieren, weil sonst hat man die 80, 90 Stunden die Woche und dann hat man bald einen Burnout.
Absolut. Wie gehst du eigentlich damit um? Du hast mir auch im anderen Gespräch schon mal erzählt, dass du manchmal so die Gefahr siehst, wenn da eine Fachkraftaufgabe dir richtig Spaß machen würde, dass dann dich die Fachkraftaufgabe doch wieder überfällt. Gut, im Augenblick wird der Verband dich davor beschützen, weil du das so viel machst. Aber bevor du jetzt vor 1,5 Jahren mit der Verbandstätigkeit angefangen hast, wie bist du damit umgegangen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es gibt echt viele Aufgaben. Ich habe auch den Vertrieb geliebt früher. Ich habe gerne Vertrieb gemacht, gerne die Kunden angerufen und dann habe ich immer noch so 15 Kunden gehabt, die ich einfach nicht abgeben wollte. Weil ich einfach die Ansprechpartner super nett fand. Wir haben uns super verstanden. Die habe ich seit Anbeginn an. Und da habe ich dann jedes Jahr dann doch diese 10 Kunden immer mal wieder angerufen, mal fragen, wie es geht. Und einer der Kunden, den habe ich nur abgegeben an meinen Kollegen. Und der war so ein bisschen pikiert, dass er nicht mehr die Chefbehandlung hätte, dann nur noch mit den Vertriebskollegen gesprochen hat. Und dann habe ich den wieder zurückgenommen, was auch ein großer Kunde war. Und den betreue ich dann immer noch. Und es macht auch Spaß. Also ich habe immer noch 3, 4, 5 Kunden, die ich auch jetzt noch betreue. Das sind dann in den paar Tagen, die ich dann arbeite, habe ich dann die Kunden in der Betreuung. Weil ich die einfach, ja, das waren einer der ersten Kunden, die die Firma mit gestützt haben, mit aufgebaut haben, mit geholfen haben. Und da habe ich auch so meine Wertschätzung gegenüber diesen Kunden, dass sie einfach lange an der Stange geblieben sind und uns die Treue gehalten haben. Und da bin ich in der Fachkrafttätigkeit im Vertrieb immer noch drinne, weil es einfach Spaß macht.
Cool.
Aber sonst probiere ich, die Affen immer wieder von der Schulter wegzunehmen und überzugeben. Aber ja, dann auch zum Beispiel letztes Jahr Weihnachten, da kam der Kollege an mit den Weihnachtskarten, das typische Beispiel. Da meine ich, okay, mach das gerne, zeig es mir gerne am Ende, aber ich habe jetzt keine Lust, mich auszusuchen, ob die rot, blau, grün ist und welchen Spruch wir da aufpacken, mach das gerne. Und am Ende können wir gerne mal drauf gucken, ich unterschreibe und fertig. Und da habe ich klar gesagt, diesen Affen brauche ich nicht, den könnt ihr gerne alleine haben.
Ich glaube, das ist Schlüssel, diese Affen immer wieder loszuwerden. Jetzt aus deinen 15 Jahren Unternehmertätigkeit mit 6 Unternehmen, wenn du versuchen solltest, ein oder meinetwegen 2 zentrale Lehren zu destillieren, die du gerne anderen Unternehmern mitgeben würdest, welche wären das?
Am Anfang wirklich fokussieren auf den Kern der Tätigkeit. Was muss ich in der Firma wirklich machen? Meine erste Firma war eine IT-Plattform. Ich habe keine Ahnung von IT gehabt, brauchte aber IT-Kollegen da drin, habe mich selber einfach nur ein bisschen reingefuchst, um nicht auch von der IT veräppelt zu werden. Also fokussiere dich auf die wesentlichen Bereiche. In den meisten Firmen ist es eben Vertrieb. Du brauchst entsprechend Umsatz, du brauchst die Kunden, du brauchst auch das Geld davon. Und wie geht das? Ich muss natürlich für den Kunden einen Mehrwert bieten. Das heißt, ich muss überlegen, warum sollte der Kunde bei mir kaufen? Und für mich war immer das Wichtigste, ich brauche einen Mehrwert für meine Kunden. Ich muss gucken, wie kann ich ihm einen Mehrwert bringen, dass der Kunde nachher auch bei mir bleibt und nicht nur einmal kommt. Und wenn man sich verzettelt und nachher alles mitmachen möchte, dann wird das schwierig, sich auf den Kern der Unternehmung zu fokussieren. Also wirklich am Anfang Fokus, probieren, sich da reinzufuchsen. Aber auch für mich war es immer wichtig, wenn ich zu gestresst war, habe ich auch nachher kein Ende mehr gesehen. Ich brauchte immer so einen Ausgleich. Und für mich war zum Beispiel Sport super wichtig. Dann bin ich am Abend oder am Morgen laufen gewesen, habe dann wieder einen freien Kopf gehabt. Also sucht euch einen Ruhepunkt, wo ihr runterkommt, wo ihr euch wieder fokussieren könnt. Es macht keinen Sinn, 70, 80 Stunden zu arbeiten. Die letzten 10, 20 Stunden sind eh nicht mehr produktiv. Dann lieber einen Cut machen. Ich habe auch angefangen mit Meditation, einfach so Atemübungen zu machen, runterkommen. Das sind 10 Minuten Arbeit, die man mal runterkommt. Danach ist man viel produktiver, als wenn ich probiere, den Tag durchzuköppeln. Also Ruhephasen, ein Ausgleich ist wichtig. Nur dann kann man produktiv bleiben. Und im Grunde ist Unternehmertum wie Leistungssport. Ich habe früher mal Leistungssport gemacht. Und das erinnert mich sehr stark an die Zeit zurück. Und da brauche ich einen gesunden Körper, gesunden Geist, also auch nicht die Abendstunden ans Bein binden, dann noch rauchen, trinken. Ja, also man natürlich darf man auch gern mal ein Bierchen trinken, aber man sollte es nicht übertreiben, denn der Körper ist mega wichtig und man sollte ja sich auch den Körper wertschätzen, also Sport machen, gesunde Ernährung, Schlaf und dann ist man auch ein erfolgreicher Unternehmer.
Also im Prinzip Strategie, um den Fokus zu schaffen und den Kundennutzen zu schaffen und auf den Körper achten. Das sind sozusagen die zwei zentralen Punkte und Körper, Sport und Regeneration.
Richtig, genau. Da hat gerade mir der Politiker durch viel gesprochen für 3 kurze Worte.
Mir ging es darum, das auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Weil das sind wirklich, glaube ich, zwei ganz zentrale Dinge, um als Unternehmer langfristig erfolgreich zu sein. Weil ohne die, glaube ich, natürlich kann ich kurzfristig mal irgendwie einen super Verkauf abschließen. Und natürlich kann ich, wenn ich nicht auf den Körper achte, kurzfristig ein halbes Jahr lang eine mega Leistung bringen. Nur hinten dran kippt es halt runter. Und wenn ich das Ganze als ein Langfristspiel betreiben will, brauche ich die 2 Punkte.
Richtig, da bin ich bei dir, ja.
Cool. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dein erstes Unternehmen ist im Bereich mit Schulen. Jetzt wechsle ich langsam so ein bisschen Richtung Verband. Wenn du mit Schulen Kontakt hast, wie siehst du denn das Thema Unternehmertum, Schulen? Da kannst du bestimmt eine Menge zu sagen. Das würde mich interessieren, weil wenn die junge Generation keine Lust hat, Unternehmer zu werden, dann geht es mit dem Land noch weiter bergab, als es das sowieso schon tut. Ich vermute, das siehst du ähnlich, aber da kannst du bestimmt mehr zu sagen.
Das stimmt. Ja, wir haben vom Verband vor knapp 3/4 Jahren eine Umfrage gemacht, wir haben geschaut, wie Schulbücher strukturiert sind und wie in den Schulen unternehmerische und ökonomische Bildung abgebildet werden. Und man kann es sich natürlich glauben, aber es war sehr unterirdisch. Also in vielen Büchern wird es gar nicht oder falsch dargestellt. Da wird der Staat als Allheilmittel dargestellt und als der Retter, wenn es mal wieder schlecht läuft. Unternehmer sind eh kurz vor der Kriminalität. Wenn man sich einen Tatort anschaut, ist ja der Unternehmer häufig der Böse. Und auch ganz banal, wenn ich mir Benjamin Blümchen anhöre, da bringt der Lieferant, der Unternehmer, das Futter in den Zoo und da sagt Benjamin Blümchen ganz entrüstet, oder will Geld dafür haben. Ja, natürlich will er Geld dafür haben, was seine Leistung, die er erbringt. Und der Zoo-Direktor, Herr Tierlieb, ist immer chronisch pleite. Und wo geht er hin? Zum Bürgermeister, zum Staat. Also wenn ich dieses Bild bei den Kindern schon schaffe, dass der Staat Allheilmittel ist oder immer wieder der Heilbringer ist, Unternehmer, die böse sind, und es ist ja schön und lieb, wenn man immer bankrott ist, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn wir da stehen, wo wir heute stehen. Und ich merke es, wenn ich mit den Schülern spreche, man hat kaum, also der Drive ist nicht mehr da. Wenn ich mich an meine Jugend zurückdenke, ich habe, wie gesagt, Leistungssport gemacht, ich wollte was schaffen, ich wollte was bewegen, und heute diskutieren wir über eine 4-Tage, eine 3-Tage-Woche. Am besten arbeite ich gar nicht mehr, kriege das Geld von irgendwo und kann meines Lebens wohnen. Also häufig wird Arbeit oder Unternehmertum negativ dargestellt. Für mich ist eine Freiheit. Für mich ist die Freiheit, etwas aufzubauen. Für mich macht es Spaß, wenn ich sehe, wie die Firma größer wird. Ich glaube, ich habe eine andere Einstellung zur Arbeit oder auch zu Unternehmertum. Und diese Einstellung, dieses Mindset fehlt leider häufig in der Schule, in den Schulbüchern, in der Bildung. Aber man kann auch den Lehrern das nicht vorwerfen. Die Lehrer kommen ja aus der Schule, studieren und kommen dann wieder in die Schule. Die haben relativ wenig Erfahrung in der Wirtschaft gesammelt. Es gibt natürlich auch gute Quereinsteiger, aber was wir schon länger fordern, auch vom Verband, ökonomische Bildung flächendeckend in allen Schulzweigen einzuführen. Es gibt momentan 2 Bundesländer, wo es flächendeckend eingeführt ist. Also wir haben noch viel Luft nach oben. Und wenn wir hier nicht anfangen, dass wir die Kinder und Jugendlichen mit diesem Thema in Berührung bringen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn später keiner in die unternehmerische Verantwortung oder auch als Manager, Angestellter entsprechend engagiert die Firma mit voranbringen möchte. Und da müssen wir dringend etwas tun. Wir müssen wieder ein positives Mindset für Leistung schaffen. Leistung muss sich wieder mehr lohnen als Nichtleistung. Wir merken es ja gerade in den Diskussionen zum Thema Bürgergeld, dass teilweise eben Leute, die nicht arbeiten, ähnlich oder teilweise mehr verdienen als Menschen, die im geringen, niedriglohnenden Sektor arbeiten. Also hier muss dringend von der Politik der Rahmen verbessert werden. Denn wir waren als Deutschland früher eines der wirtschaftlich stärksten Länder weltweit. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auf der Hannover Messe mit einem AHK-Präsidenten aus China gesprochen. Der meinte auch, früher war Deutschland hoch angesehen, mittlerweile werden wir belächelt. Und das ist traurig und das finde ich schade. Wir müssten dringend wieder Deutschland dahin bringen, wo es hingehört, nach vorne in die Weltspitze. Und aktuell, nach 3 Jahren in Folge geschrumpfter Wirtschaftsleistung, haben wir wieder viel Luft nach oben und es muss sich einiges tun. Das war schon eine Überleitung zum Verband.
Genau, da hast du praktisch meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, was hat dich eigentlich zum Ehrenamt bewogen? Jetzt hast du es zwar inhaltlich noch nicht gesagt, aber man hat es durch deine Emotion dahinter gespürt. Das beschäftigt dich ja sehr. Aber kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Weil ich meine, das ist ja eine Entscheidung. Du hast 6 Unternehmen, die wollen geführt werden. Dir war klar, das Ehrenamt ist extrem belastend. Und natürlich ist da ein gewisses Risiko da, dass die eine oder andere Firma hinten runterkippt. Und dieses Risiko bewusst einzugehen, ist ja eine Entscheidung. Also was hat dich wirklich bewogen?
Zum einen, auch schon angedeutet, ich stehe hinter Deutschland. Ich bin als Deutscher sehr patriotisch in dem Punkt. Ich möchte gerne, dass Deutschland wieder nach vorne kommt. Und ich sehe, dass aktuell leider viel in der Politik in die falsche Richtung läuft. Und hier möchte ich den Finger in die Wunde legen, dass unser Verband, die Jungunternehmer, die Familienunternehmen, sind wir recht gut politisch auch aufgehangen. Das heißt, wenn wir dort mit der Politik in Diskurs kommen wollen, kriegen wir in der Regel auch ein ganz gutes Gehör bei den Politikern. Aber man merkt auch hier, man spricht mit der Politik. Leider ist dort der berühmte stetige Tropfen, höhlt langsam den Stein und der Stein wird sehr, sehr langsam gehöhlt. Deswegen muss man hier hartnäckig sein und immer wieder dranbleiben. Und das wäre der eine Punkt, die Lage in Deutschland verbessern. Auf der anderen Seite habe ich viele Freunde hier im Verband kennengelernt, war jetzt schon bei 3 Hochzeiten mittlerweile eingeladen. Ich mag den Verband, ich mag die Leute im Verband, es macht sehr viel Spaß. Und ich möchte meinen Freunden, meinem Verband hier etwas zurückgeben. Deswegen habe ich auch die Aufgabe auf mich genommen. Es ist ja ein starkes Zeitcommitment. Ich glaube, ich war letztes Jahr in über 70 Hotels am Übernachten. Das ist für mich schon viel. Wahrscheinlich, wenn man es mit Unternehmensberatern vergleicht, noch wenig. Aber für mich war das schon viel. International unterwegs, dann war ich in Davos beim WEF dabei. Ich habe dann spannende Termine gehabt. Und für mich motiviert es auch, mit solchen hochkarätigen Menschen dann zu sprechen, spannende Biografien zu erfahren, wie andere Unternehmer erfolgreich waren, die mich wiederum pushen. Und dieses Netzwerk hätte ich natürlich ohne diesen Verband auch nicht bekommen. Das heißt, mein Benefit für mich, spannende Persönlichkeiten kennenlernen. Und mein Beitrag, den ich leiste, ist, für Deutschland, für Unternehmertum in Deutschland zu kämpfen. Also habe ich auch einen gewissen Benefit davon, aber es ist ein starkes Zeit-Commitment, was ich hier momentan einbringe. Noch leben alle Firmen, toi, toi, toi. Das soll auch so bleiben und da brauche ich eben die guten Mitarbeiter und Mitarbeiter, die das entsprechend auch so ermöglichen.
Spannend, und also ich finde, es ist unglaublich wichtig, an der Stelle was zu tun. Ich möchte jetzt trotzdem eine provokative Frage stellen. Du hast gesagt gerade, steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn ich jetzt mal einen Themenbereich mir rauspick, die Bürokratie, seit ich denken kann, also ungefähr 30, 40 Jahre zurück, wird über Entbürokratisierung gesprochen, passiert. Also es gab dann fürchterlich viele Entbürokratisierungskommissionen und Bürokratieabbaugesetz und ich weiß nicht was. Die Wahrheit ist, in den letzten 30, 40 Jahren hat sich die Bürokratie vervielfacht, trotz den ganzen steten Tropfen und so weiter. Und an der Stelle die Frage, ist der Weg zu versuchen, Politiker über Gespräche und stete Tropfen zu überzeugen, der richtige, wenn man sieht, ich meine, es gab Leute vor dir, die letzten 30, 40 Jahre haben eigentlich nichts gebracht, sondern zum Gegenteil geführt. Ist es nicht an der Zeit, die Methoden und Wege zu wechseln? Und ihr habt ja im Ende Januar war es, glaube ich, den Wirtschaftswarntag, wo ihr mal ein bisschen was anderes gemacht habt. Aber seid ihr an der Stelle nicht manchmal irgendwie und auch du persönlich frustriert, dass sich auf dem Weg, den ihr bislang einschlagt, nichts bewegt?
Ja, ich bin in Teil oft frustriert, das nervt schon. Ich bin vielleicht keine Randnotiz, bin seit 13 Jahren noch im Stadtrat bei mir in der Heimat. Und dort bin ich auch direkt in der Politik drin und merke, wie langsam und mühselig dort die Räder malen. Und auch wie verantwortungslos dort Politiker mit dem Geld, ihrem anvertrauten Steuergeldern, umgehen. Und auch wie bürokratisch dort Verwaltungsprozesse in der Verwaltung laufen. Das frustriert. Und wenn man von draußen drauf guckt, denkt man, das kann doch nicht sein. Wenn man dann mal sich mit dem Thema genau beschäftigt, warum diese Strukturen so träge und langsam sind, merkt man, warum es auch sich nicht ändert. Denn die Politik fordert etwas und wer muss nachher umsetzen? Die Verwaltung. Das heißt, die Verwaltung muss ihre eigenen Stühle absägen. Das heißt, die haben natürlich eine relativ geringe Motivation, hier etwas zu ändern. haben starke Beharrungskräfte und hier passiert recht wenig. Man müsste eigentlich von außen das System komplett einmal umkrempeln und hier diesen Apparat komplett umbauen. Das wird leider nicht gemacht, das
Mal
frustriert.
ganz provokativ, braucht man eine Kettensäge?
Naja, also sagen wir so, was in Argentinien gelaufen ist, kann man auf der einen Seite sieht man die Erfolge, ja, ist natürlich, wie es gemacht wurde, sehr radikal. Das wird in Deutschland nie passieren. Aber es gab gewisse Vorteile, die dort zu sehen sind. Ist die Frage, über welchen Preis das erkauft worden ist, ob das hier in Deutschland gewünscht ist. Ich glaube nicht. Wenn man sich auch mal Amerika anschaut, wie rasant dort ein Präsident Entscheidungen trifft, viele nicht unbedingt gut, viele sehr schlecht auch eher. Aber ich will nur sagen, von der Geschwindigkeit ist das sehr rasant. Wenn man sagen würde, man hätte die Hälfte der Geschwindigkeit in Deutschland mit vernünftigen Maßnahmen, nicht solchen verrückten Maßnahmen, wie der Trump das macht, aber wenn man diese Geschwindigkeit mal mitnehmen würde, das wäre schon gut. Es gibt Lösungen für viele Sachen. Also Bürokratie kann man sinnvoll abbauen. Man kann das effizienter machen. Man kann und man muss das machen. Wir haben bei unserer Umfrage im Verband kam raus, der Hauptfaktor, warum momentan nicht mehr in Deutschland investiert wird, ist die Bürokratie und das fehlende Vertrauen in die Politik. Und ja, es frustriert. Ich glaube, auch deswegen bin ich eben Unternehmer geworden, weil ich merke, als Unternehmer kann ich Sachen schneller entscheiden, schneller bewegen und schneller Mehrwert leisten, als wenn ich darauf warte, dass die Politik etwas macht. Und ja, also gehe einen Weg, mache etwas selber gut und bohre auf der anderen Seite trotzdem stetig weiter, dass dort es endlich besser wird. Und ich glaube, wir haben vieles auch verhindert, dass eben es hätte noch schlimmer werden können. Aber wenn man sich die europäischen Vorgaben anschaut, wir in Deutschland sind dafür bekannt, dass wir die europäischen Vorgaben nicht umsetzen. Wir machen dieses Goldplating. Das heißt, wir wollen nur mal einen draufsetzen. Wir wollen nicht das machen, was eigentlich vorgeschrieben ist. Wir wollen noch mehr machen. Und das nervt. Wir müssen einfach mal hier runterkommen. Und auch Frau von der Leyen kommt aus meiner eigenen Heimat, Hannover, die jetzt ja wieder gesagt hat, wir wollen Bürokratie abbauen. Hört sich ein bisschen lächerlich an, wenn man überlegt, was in den letzten Jahren unter ihrer Regierung an Bürokratie aufgebaut worden ist. Und hier bin ich frustriert. Und das war meine ersten Reden, die ich da in Davos halten durfte, wo ich konkret gegen ihre Bürokratiewut geschossen habe. Und naja, mal gucken, was da kommt. Ich habe noch nicht aufgegeben, ich bin Unternehmer, ich bin hartnäckig und ich bleibe dran.
Ja, jetzt haben wir, also du hast ja gesagt, die Verwaltung, die dann umsetzen musste, immer blockiert. Mein Gefühl ist, auch in der Politik wird ganz schnell blockiert. Ich habe mal im letzten Bundestag, weiß jetzt nicht, wie es bei diesem ist, mal geguckt, wer sitzt da eigentlich drin, nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern wie viel Prozent sind Beamte, wie viel Prozent kommen aus der Verwaltung, wie viele stützen direkt oder indirekt als Steuerberater beziehungsweise Rechtsanwälte und so weiter das System. Und es waren deutlich über 50%, die letzten Endes dieses System unterstützen. Und wieso sollten die am eigenen Ast sägen? Das passierte im letzten Bundestag nicht. Ich vermute mal, ich habe es nicht gezählt, das wird in diesem Bundestag eine ähnliche Zusammensetzung sein. Die Parteizugehörigkeit ist vielleicht anders, aber der Rest ist gleich.
So, das heißt, also ganz kurz, ich glaube, es sind momentan 5 oder 3%, die Unternehmer sind. Also es ist überschaubar wenig. Und das Problem ist ja auch bei denen, beim Großteil der Politiker, die sind abhängig von den Diäten. Das heißt, sie haben ja eine hohe Motivation, wiedergewählt zu werden. Wenn ich aber Menschen hier reinkriegen würde, denen die Diäten relativ egal wären, das heißt, sie sagen, das ist keine Bereiche oder keine Mehrwert für mich. Zum Beispiel Unternehmer, der in der freien Wirtschaft deutlich mehr verdient, das Unternehmerische nebenbei noch dabei zu laufen lässt, aber in die Politik geht, weil er das bewegen möchte. Der würde freier entscheiden als einer, der abhängig ist von der Wiederwahl.
Klar. Jetzt haben wir trotzdem das Problem, wir müssen ja irgendwie mit diesen Politikern und diesen Verwaltungsmenschen leben wollen und brauchen trotzdem eine Entbürokratisierung, um voranzukommen. Und jetzt hast du gesagt, wir sind Unternehmer. Und ein Unternehmer für mich hat ja ein bestimmtes Mindset. Er setzt sich ein Ziel und dann versucht er den Weg A, um das Ziel zu erreichen. Wenn der Weg A nicht funktioniert, probiert er den Weg B. Wenn der nicht funktioniert, probiert er den Weg C, bis er sein Ziel erreicht hat. Jetzt haben wir ein Ziel, Entbürokratisierung, und wir haben mit den Politikern gesprochen. Weg A hat nicht wirklich funktioniert. Also es hat dafür gesorgt, dass es nicht ganz so schlimm wurde, wie es vielleicht hätte werden können, aber funktioniert hat es nicht wirklich. Jetzt habt ihr einen Weg B gemacht, der Wirtschaftswarntag. Ich finde, es war erstmal cool, weil so eine Art von Maßnahme von Unternehmern gab es bislang nicht wirklich. Das Problem dran ist allerdings aus meiner Perspektive, wenn ich so eine soziale Bewegung habe, wie meinetwegen eine Friedensbewegung in den 80er Jahren oder so, da habe ich ja die ganze Bevölkerung als potenzielle Leute, die dorthin kommen können. Mhm. Wenn ich jetzt mit Unternehmern sowas mache, dann sind da ein paar hundert oder paar tausend Leute, die auflaufen, die werden im Vergleich gar nicht richtig wahr und ernst genommen. Das heißt, auch da ist mein Gefühl, okay, ist schon besser als vorher, man macht was anderes, man zeigt, man geht einen anderen Weg, aber letzten Endes, glaube ich, braucht es einen Weg C oder D oder E. Denkt ihr da über was nach?
Ja, wir planen gerade auch konkret ein, zwei Kampagnen, die in den nächsten paar Monaten kommen werden, auch vom Verband. Eine wird, ich glaube, die wird sehr, sehr cool und wird auch sehr viel Aufmerksamkeit kriegen. Wir müssen lauter werden, wir müssen aktiver werden, wir müssen mehr den Finger in die Wunde legen und das nicht nur über Hintergrundgespräche und klassische Austausch mit der Politik, sondern auch ein bisschen medial stärker in die Sichtbarkeit kommen. Die Herausforderungen, wie gerade von dir angesprochen, Unternehmer sind eben nur in der Minderzahl, wenn man jetzt mal vom Proporz guckt, wie viele Unternehmen, wie viele Angestellte haben in Deutschland. Natürlich werden wir immer deutlich weniger sein, als eben, wenn der, weiß ich, DGB oder IG Metall oder ähnlich auf die Straße gehen. Das sind natürlich ein paar Hunderttausend oder ein paar Zehntausend, als wenn nachher ein paar Tausend Unternehmer auf die Straße gehen. Aber es war ein gutes Signal, was beim Wirtschaftswarentag schade war, dass an dem Tag leider die Abstimmung auch im Bundestag war zur Migrationsfrage. Und das hat natürlich die mediale Aufmerksamkeit ab Mittag komplett weggezogen. Das war schade. Sonst hätte der Wirtschaftswarentag, glaube ich, deutlich stärker eingeschlagen. Aber im letzten Wahlkampf war das Thema Wirtschaft unter den Top 3 Themen. Das heißt, Migration, Wirtschaft, das war eines der wichtigsten Themen, was Menschen zur Wahl bewegt hat. Wir hatten eine hohe Wahlbeteiligung. Und das zeigt auch, die Menschen sind genervt. Es muss etwas geändert werden. Und jetzt muss aber die Politik liefern. Und wenn ich mir die aktuellen Koalitionsverhandlungen anschaue, bin ich mehr als frustriert. Es gibt eine Diskussion über neue Billionen der Schulden, die wir aufnehmen wollen, aber es gibt keine Reformvorschläge. Und die letzte große Reform war die Agenda 2010, die schon über 20 Jahre her ist. Wir brauchen dringend eine Agenda 2030, die Deutschland wieder fit macht. Und wenn man ehrlich ist, die letzten paar Perioden unter Merkel vor allem, haben nur von der Agenda 2010 profitiert und haben selber kaum Reformen gemacht. Wir haben seit Jahren, sehen wir, dass die Rente bald kollabieren wird. Die Krankenkasse wird bald Probleme kriegen. Die Pflegekasse wird ebenfalls in die Binsen gehen. Alle drei Umlagesysteme sind vom Kollaps bedroht. Es passiert nichts. Dann kommen noch Forderungen von gewissen Parteien oder Haltlinien. Wird eine Rentenerhöhung gemacht. Wir müssen endlich mal ehrlich sein. Das Problem muss angegangen werden. Ich glaube, ich meine nicht nur, weil ich Unternehmer bin, aber auch so würde ich später keine Rente mehr kriegen. Wir müssen privat vorsorgen. Wir müssen auch hier, fehlt vor allem, gehe ich mal zurück auf die ökonomische Bildung in Schulen, wenn Kinder nicht wissen, wie sie ihr Geld anlegen sollen, viele Eltern wissen es auch nicht, dann erwachen die später mit 60 fordern eine Rente ein, die nicht mehr da ist. Ich muss ja auch so ehrlich sein, ich habe bei mir in der Firma eine Umfrage gemacht, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal gefragt, wer von denen privat vorsorgt. Wir bieten der BAV an, nicht alle nutzen es. Viele von denen machen privat gar nichts, haben kein Aktienportfolio, haben keine andere Vorsorge getroffen. Ich kann ja schon mit einem ETF-Sparplan mit 20, 30 oder 50 Euro anfangen. Das wird mir keine Rente garantieren, bin ich klar. Aber es wäre ein Anfang. Und wenn man diese finanzielle Bildung nicht schafft, ich von einem Tag im nächsten jedes das gesamte Gehalt ausgebe. Und da kommt natürlich von vielen das Argument, viele können nicht zur Seite legen. Ich habe bei mir Kollegen, die verdienen gut sechsstellig und haben ein hohes sechsstelliges Familieneinkommen. Da frage ich mich, warum dort nichts beigelegt wird. Und auch die sparen nichts. Und da kommt das Argument bei mir zu falsch, wenn man sagt, die könnten nicht. Ja, es gibt Gruppen, die haben Schwierigkeiten, Geld zur Seite zu legen. Bin ich voll dabei. Es gibt aber genug, die könnten, tun es dennoch nicht, weil dort die finanzielle Bildung nicht da ist. Und hier muss dringend angegangen werden in der Politik. Es muss, hier was Problem ist Föderalismus. Denn jedes Bundesland kann selber entscheiden, was in der Schule gemacht wird. Aber wir brauchen hier dringend ein Umdenken in der Schule, da sonst haben wir auch die nächsten Generationen, die keine Ahnung haben von finanzieller Bildung. Und wenn ich mir den Stand der Girokonten oder der Tagesgeldkonten angucke, der ist auf Höchststand. Das heißt, wir haben einfach eine zu starke Risikoaversität in Deutschland und verstehen nicht, wie man sinnvoll Geld anlegt. Und wenn man dann mal in die letzte Region nur reingeht, ein letzter Punkt, wo dann gesagt wird, man dürfte nicht das Geld der Rentner verzocken. Sorry. Es wird nicht verzockt, wenn ich es einfach am Kapitalmarkt anlege. Es kommt darauf an, wie ich es anlege. Ich würde es nicht in Kryptowährungen investieren, aber ich würde es sinnvoll langfristig investieren. Und das ist dann kein Zocken, das ist eine langfristige Anlage. Wenn man sich historisch anguckt, wollte ich Ihnen erzählen, wie das Kapital in den letzten Jahrzehnten im DAX sich vervielfältigt hätte. Ja, aber da fehlt leider den Politikern auch die Grundlage und die diskutieren über Themen, wo sie keine Ahnung haben. Das ist schade. Hm.
Jetzt würde ich trotzdem nochmal zurückkommen zum Thema Bürokratie nochmal. Und jetzt bin ich ja in diesen ganzen politischen Sphären nicht aktiv. Ich würde einfach mal die Idee reinschmeißen und gerne hören, was du dazu sagst. Und zwar glaube ich nicht, dass ich die Bürokratie wegkriege, indem ich mit den Politikern spreche. Wird nicht passieren. Außer marginal irgendwie statt 10 Jahre auf Bewahrungspflicht 8 Jahre, was mir 0,0 gar nichts bringt. Aber das dahingestellt. Mal angenommen, ihr als Unternehmerverband würdet eine Regel rauspicken, eine bürokratische Regel, die allen auf die Nüsse geht, und zwar nicht nur Unternehmern, sondern auch Arbeitnehmern, die auch damit zu tun haben, die auch keinen Bock haben, und zwar eine Regel, die mit vergleichsweise wenig Strafen verbunden ist. So, an diesem Punkt würdet ihr eine Art Bürokratiestreik beginnen. Alle halten sich kollektiv nicht mehr an die Regeln. Jetzt gibt es natürlich dann einige, die dann irgendwie, die wird es verwischen, aber es sind nicht viele, weil die Gerichte sind ja sowieso schon überlastet. Die hätten überhaupt gar nicht das Potenzial, irgendwie alle zu verknacken. Das sind ein paar wenige. So, für die paar wenige wird eine Art Streikkasse eingerichtet, wo alle Unternehmen, da würde ich auch gerne was einzahlen, alle was einzahlen. Und dann zahlt man den paar wenigen, die es erwischt, zahlt man die Strafe aus der Streikkasse. So, dann hat man die Regel irgendwann mal weg, weil sie merken, okay, wir kriegen es nicht mehr durchgesetzt. Und dann hast du aber eine Dynamik entfaltet und dann nimmst du die nächste Regel dir vor. Also sozusagen mit Methoden komplett außerhalb des politischen Systems, weil es ist ja klar, das hat die letzten 30, 40 Jahre nicht funktioniert und wir müssen Neues probieren. Nur das hängt halt tatsächlich, und deswegen spreche ich es auch dir gegenüber an, das funktioniert nur, wenn eine Organisation dahinter das organisiert, und das können meines Erachtens nach nur Unternehmerverbände sein, weil da braucht es Rechtsanwälte, Streikkasse, es braucht eine mediale Organisation, bla bla bla, also eine ganze Menge Dinge, was Einzelunternehmer gar nicht bewerkstelligen können. So, jetzt einfach mal reingeschmissen die Idee. Was hältst du davon?
Eine spannende Idee, also mal eine Unternehmerstreikkasse für den Abbau von Bürokratie. Spannende Idee. Also ohne Spaß, das kann ich gerne mitnehmen. Und wir haben intern einen Kreativkreis, das ist die WIPO, die Wirtschaftspolitische Kommission bei uns bei den Jungunternehmern. Ich werfe das dort gerne mal rein und können wir intern mal diskutieren. Auf den ersten Eindruck klingt es spannend und wäre mal ein Versuch wert, sowas vielleicht mal zu erproben. Cool. Und mal zu gucken.
Noch eine Idee, die ich reinschmeißen will, wenn ihr da so einen Aktionskreis habt. Es gibt ja Leute, die sind im Sinne von, ich sag mal, außerparlamentarischen Kampagnen durchaus erfahren. Die haben dann früher, was weiß ich, irgendwas im Bereich Ökologie außerparlamentarisch gemacht, bei Greenpeace oder sonst irgendwas, und sind irgendwann im Lauf ihrer Geschichte vielleicht Unternehmer geworden. So, ihr habt ja bestimmt Kontakte zu solchen Leuten, die wissen, wie organisiert man was Außerparlamentarisches. Die haben wirklich dieses Know-how, das uns Unternehmern ja sonst abgeht, weil wann haben wir was außerparlamentarisch gemacht? Also wirklich die Fachleute, und holt solche Leute in diesen Kreis mit rein und spinnt mit denen gemeinsam rum. Nur so als ein Gedanke.
Auf jeden Fall. Wir haben auch so in dem Kreis haben wir auch einige, die Thematik sehr gut verstehen, und wir haben auch einige Unternehmer, die auch auf solche Felder spezialisiert sind. Macht auf jeden Fall Sinn, die auch da mitzunehmen. Guter Hinweis. Und vielleicht noch ein letzter Punkt zu der Bürokratie. Ich habe vor, wir haben letztes Jahr auch einem Unternehmerpolitiker einen Preis bei uns verliehen, der Jung- und Mutig-Preis. Er war früher Bürgermeister in der Stadt Rostock, das ist mittlerweile im Land Schleswig-Holstein im Bereich Wirtschaft, als Wirtschaftsminister aktiv. Okay. Und der hat eine Vorgabe gemacht bei mir, bei ihm kommen dann eingesetzt rein, wenn, ich glaube, 2 oder 3 abgeschafft werden. Also one in, 2 or 3 out. Cool. Und er geht das ganze Thema unternehmerisch an, denn er weiß selber aus unternehmerischer Erfahrung, wie träge, wie nervig Bürokratie sein kann. Und er ist auch in der Corona-Zeit aufgefallen für sehr sinnvolle Lösung, die er umgesetzt hat, und nicht so stark bürokratische Lösungen.
Das war der mit dem dänischen Background, oder?
Ja, genau.
Habe ich noch irgendwie im Hinterkopf.
Richtig, und ich finde ihn super spannend, deswegen haben wir doch ausgezeichnet, weil er einfach das Thema unternehmerisch denkt. Und er hat auch seine Verwaltung unternehmerisch jetzt geführt, und man merkt auch dort den Fortschritt. Und das finde ich spannend, wenn Unternehmer wirklich in die Politik gehen, dort Verantwortung übernehmen und den Laden mal aufmischen und wirklich mal modernisieren. Und da merkt man, wie viel Mindset doch dahinter steckt, dass man eben braucht, um diese Verwaltung vor sich herzutreiben. Nachher ist er auch kein Gegeneinander. Er muss der Verwaltung nur helfen, diesen Blickwinkel einzunehmen. Ich glaube, wenn die es verstanden haben, dann gehen das gerne mit. Aber es sind momentan sehr starke Widerstände. Das wird seit Jahrzehnten so gemacht. Also wird es wieder so gemacht. Ich war vor 2 Wochen in der Behörde bei uns. Ich kam da rein, ich habe einen Schlag bekommen. Riesenstapel an Papier, die dann in der Hauspost verschickt werden. Also ich dachte, ich bin im falschen Film. Und ja.
Das ist noch der Typ mit
Oh.
dem Wägelchen, der da
Ja,
rumfährt. Ja,
der
okay.
rumfährt.
Krass.
Oh ja, traurig.
Ja. Okay. Vielleicht am Schluss noch eine Frage, die, glaube ich, zentral ist. Du hast es ja auch schon angedeutet. Wir waren vorher kurz bei Kettensäge und so weiter. Also ich glaube, mit etwas radikaleren Maßnahmen das anzugehen, ist cool. Nur wenn ich mir anschaue, gut, was der Milley macht, kriegen die meisten Menschen ja gar nicht mit. Ich glaube, der ist immerhin schon mal Wirtschaftsprofessor und für die argentinischen Zustände war es vielleicht auch gerade radikal genug. Keine Ahnung, was bei dem Experiment rauskommt, wissen wir noch nicht. Aber die meisten schauen jetzt erstmal in die USA und das ist halt eine Kombination zwischen Kettensäge und dem Mensch-Dummheit. Und ich glaube, dass den Menschen eher noch mehr Angst macht vor radikalen Veränderungen. Wie grenzt ihr euch an der Stelle ab?
Amerika ist ein gutes Beispiel. Ich bin beeindruckt, dass momentan so wenig Widerstand gegen diese Maßnahmen da entsteht. Trump wurde als wirtschaftsfreundlicher Politiker oder als wirtschaftsnaher Politiker gepriesen und wenn man sich die Börsen anguckt, die gerade komplett in den Keller rauschen, ich glaube, Zölle haben noch nie etwas geholfen. Wenn man sich ich bin selber Ökonom, also ich habe immer gehört und gelernt, Zölle bringen keinem was, sie schaden allen und trotzdem werden die Zölle jetzt als Allheilmittel propagiert. Also ich finde es dramatisch und auch erschreckend, wie wenig Widerstand aktuell in Amerika vorherrscht. Wir haben das gestern auch diskutiert, das Thema Zölle, und jetzt antwortet Europa mit weiteren Zöllen. Das ist eine Abwärtsspirale, die sich dort in Gang setzt, die keinem hilft. Also hier muss dringend umgesteuert werden. Der Trump ist schwierig, er zerstört alle Ketten, die wir seit Jahren aufgebaut haben. In seiner ersten Amtszeit hat er schon sehr viel gewütet. Was er jetzt in den ersten 6, 8 Wochen da gesehen hat, ist dramatisch. Wenn das so weitergeht, dann bin ich gespannt, wie sich die nächsten 3 Jahre entwickeln werden. Davor schaut es mir schon ein bisschen. Und wenn man dann die geopolitischen Verhältnisse anguckt, der Krieg in der Ukraine ist weiterhin vor der Haustür. In China ist auch nicht gerade einfach. Dann haben wir in vielen Ländern starke Bedrohungen, wenn ich mir Taiwan angucke, wenn ich mir, also es ist viel gerade auf der Welt los und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite ist Europa sich uneinig. Wir sind momentan deutlich geschwächt. Wir haben kein geeintes Europa. Wir müssen stärker in einer Stimme sprechen. Wir haben einen riesen Binnenmarkt in Europa, nutzen wir aber nicht. Wir müssen da geschlossener auftreten, wenn man sich Bereiche wie KI oder ähnliches anguckt. Wir sind komplett abgehangen. Wir haben zwar eine gute Grundlagenforschung, einen der besten weltweit, auch im Bereich KI. Aber wir schaffen es in vielen Bereichen nicht, diese PS auf die Straße zu bringen, sei es durch die Bürokratie, die wir haben, die eigenen Vorgaben, die DSGVO und Co., die uns einfach einen Strich durch die Rechnung machen. In vielen Themen bremsen wir uns selber aus und schaffen nicht, das Potenzial zu nutzen. Wenn wir das hinkriegen in den nächsten paar Jahren, bin ich wieder optimistisch. Und da müssen wir europäischer denken und gemeinsam unsere Stärke in Europa nutzen, um gegenüber Amerika, gegenüber China eine Stärke zu sein. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir ein Riesenproblem hier in Europa und nicht nur in Deutschland. Und Deutschland war der Krankenmann Europas, war der Motor Europas, ist jetzt wieder zum kranken Mann geworden. Deutschland muss Vorreiter sein, das größte europäische Land, mit Frankreich und Polen gemeinsam. Und da müssen wir hinkommen.
Also ich glaube, um das Ganze auch zum positiven Schluss zu drehen, das scheint mir sozusagen die einzige Chance zu sein derzeit, wenn nicht die ganzen internationalen Krisen, ob jetzt Russland, Ukraine, ob China, ob USA und so weiter, mir anschaue. Das ist so viel, was da auf Europa einprasselt. Und letzten Endes hat Europa eigentlich nur die Chance, entweder wir halten zusammen und gehen in eine Richtung oder wir zerbröseln uns und gehen unter. Und das sind zumindest ein paar Tendenzen zu sehen, dass einige sagen, okay, jetzt lass uns zusammenhalten und in eine Richtung gehen. Und ja, ich hoffe, dass ihr da auch ein Stück weit was dazu beitragen könnt, dass es in die Richtung geht, damit wir hier wieder dahin kommen, wo wir auch hingehören.
Ich probiere es und als Unternehmer bin ich immer noch grundlegend optimistisch, auch wenn es momentan schwierig ausschaut. Wir schaffen das. Wir kriegen das irgendwie gemeinsam alle hin. Und die Ideen von dir nehme ich sehr, sehr gerne mit. Vielen Dank dafür. Mal gucken, ob wir da einen Bürokratiestreik hinbekommen. Und nutze natürlich auch gerne dein Netzwerk, mein Netzwerk und gucken, dass wir da gemeinsam Deutschland wieder voranbringen.
Cool, dann danke ich dir fürs Gespräch, Thomas. Hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr als Zuschauer auch eine Menge mitgenommen habt. Und ja, lasst gerne eure Kommentare. Was haltet ihr vom Bürokratiestreik und anderes hier unter dem Video da? Bin sehr neugierig drauf. Danke. Tschüss.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.